ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Rechtspopulismus. Ein Risiko für die Weltwirtschaft? Rechtspopulistische Parteien und Politiker und Politikerinnen gewinnen weltweit an Einfluss. Von Europa über die USA bis nach Südamerika. Klar gibt's Unterschiede zwischen der deutschen AfD und dem Kurs des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der Italienerin Meloni, der Französin Le Pen oder dem Ungarn Orban. Aber ihre wirtschaftspolitischen Konzepte ähneln sich zumindest in manchen Punkten. Welche Folgen hat der Erfolg der Rechtspopulisten für den weltweiten freien Handel, für Wachstum und für unser aller Wohlstand? Wie hängen individuelle Wahlentscheidungen und die wirtschaftliche Situation eines Landes zusammen? Und was können Regierungen, auch in Deutschland, einem Rechtsruck wirtschaftspolitisch entgegensetzen? Darüber diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur. Und zwar mit Dr. Knut Bergmann. Er beschäftigt sich beim Institut der deutschen Wirtschaft unter anderem mit dem ökonomischen Konzept der AfD und mit der Frage, aus welchen Gründen Wählerinnen und Wähler für diese Partei stimmen. Und mit dabei ist auch Professor Stefan Kotz. Er ist Direktor der Forschungsgruppe Konjunktur und Wachstum beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft und Vorsitzender der liberalen Hayek-Gesellschaft. Und mitdiskutieren wird auch Alexander Hagelücken. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und hat gerade ein Buch geschrieben über die Wirtschaftspolitik von Trump bis AfD. Ökonomie des Hasses heißt es. Herr Hagelücken, Globalisierung, freier Handel, das galt ja eigentlich als Garant für Wirtschaftswachstum und auch für Wohlstand. Steht das denn durch die Wirtschaftspolitik der Rechtspopulisten aktuell ein Stück weit zumindest zur Disposition?
Ich glaube schon, wenn man sich einfach mal anschaut, was in Amerika passiert. Donald Trump ist ja jetzt fast ein Jahr im Amt und er hat die höchsten Zölle verhängt, die in Amerika seit 100 Jahren etwa gelten, mit starken Folgen für den Rest der Welt, beispielsweise für Deutschland. Es gibt ja Prognosen darüber, wie viel das an Wachstum kostet, auch an Arbeitsplätzen in Deutschland. Und es wird sich aus meiner Sicht auch in Amerika negativ auswirken, beispielsweise mit höheren Preisen. Mhm. Also ja, dieses Globalisierungsmodell, was seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist mit regelbasiertem Wirtschaften, das reißt der Trump ein.
Herr Kotz, es gibt ja Experten, die sagen, mitverantwortlich für den Erfolg von Rechtspopulisten sei eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die in den vergangenen Jahren betrieben worden ist. Würden Sie sagen, da ist was dran?
Nein, damit kann ich überhaupt nicht mitgehen, denn das würde ja voraussetzen, dass es eine solche sogenannte neoliberale Wirtschaftspolitik in den vergangenen Jahren, wir können auch 2 Jahrzehnte zurückgehen, in dem Stil gegeben hätte. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir sehen weltweit relativ hohe Staatsquoten, also der Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung hat deutlich zugenommen. In einigen Ländern, in denen insbesondere der Rechtspopulismus erstarkt ist, etwa in Frankreich. Und wir sehen eben auch ein zunehmendes Regulierungsgeflecht. Also es war eben keine Liberalisierungsphase der Weltwirtschaft, sondern eher eine Periode, wo der Interventionismus stärker zugenommen hat. Und ich würde das eher so interpretieren, dass wir jetzt mit den Schwierigkeiten dieses Interventionismus zu kämpfen haben. Und die einfachste Reaktion ist dann, die schädlichen Nebenwirkungen mit neuen Interventionen zu bekämpfen. Und so manövriert man sich dann leider in eine Interventionsspirale hinein, zu der dann auch solche völlig kontraproduktiven Maßnahmen wie das Zollgewitter aus den USA gehören, mit der die gesamte Situation immer noch schlechter wird, und zwar für alle Beteiligten.
Wenn ich kurz eingrätschen darf an der Stelle, also ich stimme mit einigen überein, aber ich stimme nicht damit überein, dass wir in den letzten Jahrzehnten gar keine neoliberale Wirtschaftspolitik gesehen haben. Ich glaube, wir haben eine ungleiche Verteilung der Einkommen gesehen, die sehr stark ist und die auch viele aus der, beispielsweise aus der Mittelschicht oder gerade bei den Arbeitnehmern auch frustriert, die auch ein Grund sind aus meiner Sicht für den Zulauf der Rechtspopulisten, die dann einfache Lösungen versprechen, eben beispielsweise ausländische Firmen raushalten oder Migranten aus dem Land werfen.
Das sind aber zwei Paar Schuhe. Sie haben jetzt die Einkommensentwicklung unterschiedlicher Gruppen mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik gleichgesetzt oder als Folge davon. Das müsste man ja erst mal zeigen. Man könnte sehr gut argumentieren, dass insbesondere der starke Interventionismus, der über die Notenbanken betrieben worden ist, nicht unerheblich zu dieser Einkommensentwicklung beigetragen hat. Und das ist eben alles andere als eine neoliberale Politik.
Auf diese Diskussion würde ich vorschlagen, kommen wir auch gleich noch. Ich würde gerne noch den dritten Gast in unserer Runde einmal kurz zu Wort kommen lassen und auch mal seine Sicht auf die Dinge hören. Herr Bergmann, Sie haben sich ja viel auch mit den Präferenzen von Wählerinnen und Wählern beschäftigt. Wenn man auf die wirtschaftlichen Konzepte von rechtspopulistischen Parteien schaut, was macht die denn so beliebt bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Wählerinnen und Wählern? Also warum stimmen die für Parteien, die eben auch für diese Konzepte stehen?
Also meine Einschätzung wäre dabei, dass der Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa, wobei man da jetzt auch nochmal zwischen den einzelnen Ländern sehr deutlich unterscheiden muss, und da bildet Deutschland durchaus einen Sonderfall, dass das kaum wirtschaftspolitischen Fragestellungen geschuldet ist, sondern ich glaube, dass das Proxy für die Wahlentscheidung zugunsten von rechtspopulistischen Parteien insbesondere die Einwanderungsfrage ist, die natürlich dann auch ökonomische Konsequenzen hat. Aber ich glaube, zu der ökonomischen Komponente sollte man immer auch eine psychologische ergänzen. Und das ist die Einwanderung. Und das sehen wir sehr stark in Deutschland. Immer auch eine Gruppe ist oder die Immigranten eine Gruppe ist, auf die man dann gewissermaßen Schuld für schlechte Verhältnisse abschichten kann. Und da sind wir dann wirklich bei etwas Psychologischem, über die man sich dann auch erheben kann. Und diese Formel von der deprivierten Männlichkeit, die haben wir, glaube ich, lange Zeit in der Bundesrepublik unterschätzt. Und das sind eben jetzt diejenigen, die rechtspopulistische Parteien wählen. Ansonsten kann man zum Profil sagen, der AfD-Wähler gibt es auch durchaus ökonomische Komponenten. Aber das, was sie eint, ist eine extrem pessimistische Weltsicht. Und da könnte man jetzt zynisch ergänzen, da haben sie natürlich auch mit Blick auf die allgemeine Weltlage momentan durchaus nicht Unrecht.
Also das heißt aber, so wirtschaftspolitische Konzepte, wie sie eben Rechtspopulisten vertreten, die spielen jetzt für eine Wahlentscheidung gar nicht so die zentrale Rolle. Also Protektionismus oder nicht, Bürokratieabbau oder nicht, mehr Liberalisierung oder weniger. Das sind alles dann so nachgeordnete, unwichtigere Faktoren für die Entscheidung, wo ich mein Kreuzchen mache?
Also auch da muss man durchaus unterscheiden zwischen unterschiedlichen Ländern. In der Bundesrepublik spielt das jetzt erstmal keine Rolle, sondern da wird es primär um die Einwanderungspolitik gehen. Und man sieht ja auch, dass die Auseinandersetzung in konzeptioneller Hinsicht mit der Wirtschaftspolitik der AfD über lange Zeit überhaupt nicht stattgefunden hat. Und die wirtschaftspolitische Programmatik der AfD ist in sich auch überhaupt nicht konsistent, beziehungsweise sie würde eben auch extrem negative Folgen für den Standort Deutschland zeitigen. Und da ist so aus meiner Beobachtung und meiner Diskussionsteilnahme in den letzten 2 Jahren eigentlich nicht so der Eindruck entstanden, dass das wirklich etwas ist, was die Menschen wirklich umtreibt oder was sie wirklich im Kern ihrer Wahlentscheidung dann sehen.
Zumal die Wähler ja auch Schwierigkeiten haben dürften, überhaupt sich ein Bild davon zu machen, wofür diese Partei eigentlich steht. Da sind ja zum Teil völlig konträre Sichtweisen. Nehmen wir mal als Beispiel die Rentenpolitik, wo es Positionen gibt, die stärker auf eine kapitalbasierte Altersvorsorge setzen. Das würde man eher einem marktwirtschaftlichen Politikansatz nennen. Und dann die andere Seite innerhalb derselben Partei, die für so etwas wie eine Volksrente mit Lohnersatzraten bis zu 70% plädieren. Da ist ja völlig unklar, was man überhaupt bekommt. Und ich würde es so interpretieren, auch den Zulauf, den wir derzeit sehen in den Umfragen, dass hier eben der gesamte Protest, die gesamte Unzufriedenheit darauf projiziert wird, dass da eine Partei ist, die irgendwie dagegen ist. Und so wird dann diese Partei von allen Seiten gefüttert, weil sie sich ja auch nie wirklich festlegen muss, wofür sie nun stimmt und wogegen sie auch stimmt.
Das gilt jetzt für die AfD, aber kann man das denn mit Blick auf andere Rechtspopulisten, USA zum Beispiel oder auch Italien, Frankreich, einfach übertragen? Also ist die Situation eine ähnliche?
Also die Situation ist schon unterschiedlich in Europa und Deutschland bildet da einen Sonderfall. Übrigens auch ein Sonderfall ist bei der AfD. Normalerweise werden populistische Parteien, wenn sie gewissermaßen wählbar werden, rücken sie immer mehr in den politischen Mainstream. Und die AfD hat sich immer weiter radikalisiert, auch mit ihrem Aufstieg. Also die Positionen sind immer extremer geworden. Und das ist zum Teil eben auch dankbar in der politischen Debatte und in den Medien angenommen worden. Das, wie gesagt, in Europa gibt es da andere Befunde, insbesondere mit Blick auf Italien oder Frankreich. und in den USA, weil Sie hatten das ja eingangs gefragt nach den einfachen Konzepten. Natürlich sind das erstmal Konzepte, die erlauben ja aus Sicht des Wählers zweierlei. Zum einen, es klingt ja erstmal irgendwie plausibel, wir sind ein starkes Land und die USA sind tatsächlich auch energiepolitisch autark. Wir müssen jetzt einfach mal die Grenzen dicht machen und dann funktioniert das schon. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass man eben einen Schuldigen hat, nämlich die Migranten. Und da ist ja die Trump-Administration auch auf verheerende Art und Weise tätig, wie sie eben Menschen aus dem Land abschieben mit Methoden, die halt mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das wird natürlich alles irgendwann ökonomische Folgen zeitigen. Also das ist jetzt so ein bisschen anekdotische Empirie, dass offenbar reihenweise Restaurants in den USA schließen, weil die einfach keine Menschen mehr finden, die für sie arbeiten wollen. Das sind nämlich dann oft Immigranten. Und der ganze Niedriglohnsektor in den USA besteht eben größtenteils aus Migranten. Das heißt, das wird alles Folgen zeitigen. Aber für den Moment ist da jetzt erstmal der starke Mann, dem man gerne glaubt. Und diese Konzepte verfangen halt vordergründig.
Ich würde gerne noch mal eingehen auf die, weil wir ja natürlich für eine vor allem deutsche Zuhörerschaft ausstrahlen, noch mal was zur deutschen Situation sagen. Ich bin etwas anderer Meinung bei der Frage, ob wirtschaftspolitische Fragen oder wirtschaftspolitische Konzepte für die Wähler gar keine Rolle spielen oder wirtschaftspolitische Einflüsse. Also zum einen muss man ja sehen, dass die AfD groß geworden ist mit dem Widerstand gegen Euro und EU, was nach wie vor ein zentraler Punkt der Programmatik ist und was aus meiner Sicht schlechte ökonomische Konsequenzen hatte. Das zweite ist, dass man sehen konnte, als die Inflation so stark angestiegen ist nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022, dass da der Höhenflug der AfD mit den Umfragen richtig begonnen hat. Und die Flüchtlingspolitik, die ja auch ein Thema war, natürlich hat sich ja nicht sehr stark verändert. Sie verändert sich jetzt gerade. Und dieses Thema Inflation, ich erinnere mich an eine Studie, glaube ich, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dass AfD-Wähler die Inflation im Jahr 2024 komplett überschätzt haben. Also und zwar um das Zehnfache etwa. Und das wird ja auch mit Dingen in Verbindung gebracht. Also beispielsweise, wenn wir die Ukraine opfern, dann bekommen wir wieder das billige Gas von Putin und dann haben wir weniger Inflation. Das ist ein Vorschlag. Was anderes, was Sie sagen, was aus meiner Sicht auch wirtschaftspolitisch eminent ist, die deutsche wirtschaftlich schlechte Lage hat ganz viel mit Klimaschutz zu tun, mit dem angeblich rot-grünen Klimaschutz-Irrsinn. Weg damit, zurück eben zu den billigen fossilen Energien, zurück zum Verbrennermotor. Und das sind durchaus auch Dinge, die bei den Leuten offensichtlich verfangen, beispielsweise bei Leuten, die eben die hohen Preise schlecht finden, was man ja verstehen kann, oder die um ihre Industriejobs fürchten. Also ich glaube, wir würden es uns etwas zu einfach machen, wenn wir nur sagen würden, es geht nur um Migrationspolitik, die unter uns gesagt aus meiner Sicht auch eine ganz klar wirtschaftspolitische Frage ist in einem Land, dem die Arbeitskräfte nach und nach ausgehen.
Da ist kein Widerspruch zu. Also das ist sicherlich richtig. Ich glaube nur, dass die AfD eben nicht an ihren wirtschaftspolitischen Konzeptionen ausgemessen wird. Also da hätte ich mich vielleicht ein bisschen präziser ausdrücken müssen, weil wenn man das einmal durchgeht und gerade ist ja auch schon das Beispiel in der Rentenpolitik genannt worden, die total widersprüchlich ist. Aber wenn man die ökonomischen Folgen sich der AfD-Wirtschaftspolitik, also das, was sie im Bundestagswahlprogramm niedergeschrieben haben, anguckt, ja, das ist ja totaler Wahnsinn. Also angefangen eben damit, dass das, was die sich europapolitisch vorstellen, sowieso nur geht, indem die Bundesrepublik aus der EU aussteigt. Und auch das ist eine Studie aus unserem Haus gewesen, wo eben rauskommt, dass wir damit deutlich über 5% BIP verlieren würden. Also das würde extrem negative Folgen zeitigen. Nur meine Erfahrung aus der Diskussion gewesen ist, dass wenn Sie mit diesen Fakten ankommen, dass da die, soll ich sagen, die normative Macht der Statistik nicht sonderlich weit reicht in der Überzeugung von Menschen.
Aber gerade diese Absage an Multilateralismus, dieser Protektionismus, das ist ja jetzt nicht nur eine AfD-Forderung, sondern das hören wir ja doch von Rechtspopulisten aus anderen Ländern auch. Ich würde nochmal ganz generell einfach die Frage stellen, gibt es sozusagen das wirtschaftspolitische Konzept von Rechtspopulisten, wo sich alle so ein bisschen einsortieren können? Also welche Stichworte fallen da zum Beispiel drunter, Herr Kutz?
Also das hat sicherlich sehr viel damit zu tun, aber das ist jetzt auch kein Monopol der Rechtspopulisten, dass man sich in den Protektionismus flüchtet. Wenn wir mal die USA betrachten, da war es ja so, dass sich zwar die Tonalität deutlich unterschieden hat, aber die amerikanischen Wähler hatten dort die Entscheidung zwischen zwei Protektionisten. Die Demokraten hatten während der Biden-Administration ja die protektionistischen Vorlagen, die noch aus der ersten Trump-Ära rührten, nicht wieder zurückgenommen. Sie haben auch die WTO weiter auflaufen lassen, indem dort die Schiedsgerichte nicht wieder funktionsfähig gemacht worden sind, allein dadurch, dass die USA keine Richter nominieren. Also von daher müssen wir jetzt schon sehen, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal rechtspopulistischer Parteien, so einen protektionistischen Kurs einzuschlagen. Und woran da, ja, vielleicht die Debatte, vielleicht wenn ich das noch anmerken darf, woran die beispielsweise EU- oder auch Euroraumdebatte krankt, es ist eben sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei dabei. Also aus dem Euro austreten ist die eine extreme Variante. Aber der Reflex zu sagen, es gibt gar keinen Reformbedarf, alles ist wunderbar und die Integration muss unabhängig von den Politikbereichen immer weitergehen, das ist eben auch eine recht extreme Sichtweise. Man müsste sich ja eigentlich im politischen Diskurs darum bemühen, herauszuarbeiten, ja, wo brauchen wir tatsächlich eine Vertiefung der Integration und wo ist die Integration möglicherweise zu weit gegangen? Und nur der Fairness halber, weil es eben gesagt wurde, die AfD ist ja nicht gegen den Euro gegründet worden, sondern sie ist gegründet worden, um die Regeln, die dem Euroraum damals gegeben worden sind, auch durchzusetzen. Also sie ist gegen die Rettungspakete, die ja einen Verstoß gegen die Euroraumregeln darstellten. Dagegen ist sie angetreten in ihrer Gründungsphase. Das müsste man dann fairerweise schon dazu sagen.
Ich würde zwei Sachen dazu ergänzen. Also das Erste ist, Sie haben natürlich, um auf das Letzte zu sprechen zu kommen, Herr Kurz, recht, dass die AfD gegen die Rettungspakete argumentiert hat, aber es haben auch immer wieder Vertreter für einen Austritt aus dem Euro und der EU argumentiert und das tun sie ja heute auch. Also das ist ja der Stand der Politik.
Ja, allerdings auch hier fairerweise ist konditioniert. Ne? Also man macht sehr weitreichende Reformvorschläge und sagt, also wenn das alles nicht fruchtet, dann wollen wir austreten. Also so ist, glaube ich,
genau.
So lese also ich
wenn das. Das stimmt nicht ganz. Wenn Sie ins Bundestagsprogramm gucken, das, was die da wollen, was die in Brüssel sofort in Kraft setzen wollen, nämlich dass eben vorbei ist mit der Nettozahlerrolle Deutschlands und so, das kriegen sie nur mit einem Austritt aus der EU hin.
Ja. Im Grundsatzprogramm steht es ein bisschen anders, aber klar.
Aber also ich meine, das Problem haben sie ja eh. Ne? Ist das eigentlich eine Programmpartei? Und das, was wir ja über die ganze Zeit gesehen haben, übrigens auch wirtschaftspolitisch, ist ja gewesen, dass am Ende das, was die Vorderen formuliert haben, meistens immer etwas im Extremismusgrad über das Programm hinausgehend, dass das am Ende dann die Benchmark gewesen ist. Ne? Also es ist in der Tat, in dem Grundsatzprogramm ist der EU-Austritt nicht so klar drin gewesen. Das hat Alice Weidel vor 2 Jahren gesetzt mit einem Interview in der Financial Times, wo sie den Brexit als ein schönes Vorbild bezeichnet hat. Und das hat aber dann gewissermaßen das Bundestagswahlprogramm dann auch nachvollzogen.
Also wir halten mal...
Ich wollte nur auf Ihre Frage von vorhin eingehen, weil ich glaube, dass wir die noch nicht so richtig breit beantwortet haben. Sie hatten ja gefragt, ob es einen gemeinsamen Nenner so richtig gibt. Und Herr Kurz hat ja gesagt, Protektionismus, aber die Demokraten und die Republikaner in den USA unterscheiden sich da gar nicht so stark. Ich würde sagen, sie unterscheiden sich schon stark, weil wenn man schaut, welche Zölle Trump beispielsweise auf Europa erhebt und so, das haben die Demokraten unter Biden nicht gemacht. Aber um die Frage zu beantworten, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt mit allen Unterschieden, die es gibt, aus meiner Sicht gibt es einen gewissen gemeinsamen Nenner und der besteht aus dem Nein zu dem, was bisher gemacht wurde. Also das heißt, nein gegen dieses globalisierungs- und regelbasierte Wirtschaftsmodell nach 1945, nein auch zum Klimaschutz beispielsweise, nein zu internationalen Organisationen wie der EU, nein auch zur Migration. Es ist so eine Nein-Politik, die dann bei den Leuten verfangen soll, die sich mit diesem Nein wohlfühlen soll, auch weil es übersteigert wird mit negativen Emotionen. Deswegen habe ich mein Buch Ökonomie des Hasses genannt. Und da gucken die dann gar nicht mehr so drauf, was schlagen die denn eigentlich jetzt vor, die AfD an der Stelle? Also was setzen die denn eigentlich an die Stelle? Wie würden sie es denn angeblich besser machen? Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass diese Diskussion wirklich geführt wird auf eine ganz einfache Art. Was passiert denn eigentlich, wenn die ihre Vorstellung durchsetzen? Was bedeutet das? Aus meiner Sicht, die greifen jedem Bürger in den Geldbeutel und das ist eine Diskussion, die man für eine Partei, die sich in den Umfragen gerade anschickt, stärkste Partei zu sein in einigen, die man doch sehr stark führen sollte.
Absolut, aber die Kritik an dieser regelbasierten freien Handelsordnung, das war lange Zeit die Domäne eher des linken Spektrums. Also beispielsweise TTIP und CETA, das ist kritisiert worden aus dem linken Lager. Dort wurde dann die Erzählung typischerweise prominent gemacht, das ginge hier nur um die Interessen der Großkonzerne und es würde sich gegen die kleinen Anbieter in den Ländern richten und dergleichen mehr. Also auch hier sind sich eben Links- und Rechtspopulisten sehr, sehr ähnlich.
Aber generell geht es um das Gefühl vieler Menschen, dass eben die Globalisierung ihnen viel versprochen hat möglicherweise, Wohlstand für alle, Zuwachs an Wohlstand für viele Menschen und dass doch eben einige das Gefühl haben, dieses Versprechen ist, zumindest spüre ich in meinem persönlichen Leben, könnte ich mir vorstellen, denken manche, dieses Versprechen eben nicht. Also ist das quasi die Grundlage für den Erfolg der Rechtspopulisten? Eine Enttäuschung über Verheißungen der Globalisierung, die sie am eigenen Leib eben nicht so erfahren?
Unter anderem über die Verheißung der Globalisierung, das würde ich schon sagen. Hm. Und aus meiner Sicht bedeutet das aber, wenn man das anders machen wollte, keine Absage an die Globalisierung, die ich falsch fände, aber schon die Überlegung, ob man die enormen Erfolge und das enorme wirtschaftliche Plus, was die Globalisierung erwirtschaftet, nicht besser verteilen sollte. Und da komme ich nochmal auf den Anfang zurück mit der Frage der neoliberalen Wirtschaftspolitik oder nicht. Wenn man sich beispielsweise die Steuerpolitik anschaut, dann ist die eben so, dass es eben viele Leute gibt, die sehr viel verdienen oder sehr viel Vermögen haben, die kaum Steuern drauf zahlen. Und das sind Dinge, die bei den Leuten, glaube ich, schon registrieren und ankommen. Und ich glaube eben, dass die Zukunft sein wollte, wenn wir jetzt mal über sowas diskutieren würde, wie die Abwehr der rechtspopulistischen Parteien auch in einer anderen Politik bestehen sollte, der etablierten demokratischen Parteien. Ich glaube, das ist auch nötig. Das gehört auch zur Wahrheit. Aus meiner Sicht gehört zur Wahrheit, dass die eben auch Fehler gemacht haben.
Darauf kommen wir auf jeden Fall auch noch, Herr Kurz. Ich bin mir sicher, Sie wollen widersprechen. Dürfen Sie auch gleich. Ich würde aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also wenn wir sagen, es gibt einen Erfolg von rechtspopulistischen Politikerinnen und Politikern, Regierungen in vielen Ländern, was heißt das denn für die Weltwirtschaft und auch für unser aller Wohlstand? Also vielleicht so mal ganz pauschal gefragt, inwiefern schaden oder vielleicht auch nützen Rechtspopulisten denn einem Land? Also gibt es Untersuchungen, wo man auch eben eine längere Periode beobachten kann? Was passiert, wenn Politikerinnen und Politiker länger an der Macht sind? Wie steht ein Land danach ökonomisch da? Herr Hagelücken, Sie haben ja da für Ihr Buch auch Studien ausgewertet. Was sagen die uns?
Eine Studie zum Beispiel, die vom Kieler Institut für Weltwirtschaft kommt, jedenfalls von maßgeblichen Autoren davon. Ja. Der ist ja Kurt, der ist nicht beteiligt gewesen, aber Moritz Schulawik und Christoph Tebesch beispielsweise. Da muss man sagen, wenn man sich es genau anguckt, geht es da um Rechts- und Linkspopulisten. Aber es geht eben auch in den letzten Jahren um die bekannten Namen der Rechtspopulisten, die wir heute in der Sendung auch schon erwähnt haben, auch Orban und Trump und so weiter und so fort. Und da gibt es einen eindeutigen Befund, dass vor allem auf zwei Kanälen die Wirtschaftsleistung langfristig niedriger ausfällt im Vergleich zu anderen Regierungen, nämlich vor allem durch den schon erwähnten Protektionismus, Zölle und so weiter und so fort. Und zum Zweiten dadurch, dass demokratische Institutionen geschleift werden, die für das Funktionieren auch einer Marktwirtschaft wichtig sind, wie beispielsweise eine unabhängige Justiz. Dinge, die wir in Amerika gerade beobachten und die ja lange erforscht worden sind, auch von Leuten wie Derwin Acemoglu, Nobelpreis für Ökonomie 2024. Welche Rolle spielen eigentlich Institutionen für den wirtschaftlichen Erfolg? Das sind in dieser Studie die beiden Kanäle, aber es gibt natürlich auch einige andere Studien, die das auswirken. Und wenn wir jetzt mal Anwendungsfälle anschauen, dann denke ich, können wir mal nach Großbritannien schauen und sehen, dass da die wirtschaftliche Entwicklung schlechter war als in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern in den letzten Jahren und die Inflation höher.
Aber Herr Bergmann, dann fragt man sich schon, kommt es bei den Leuten nicht an, die trotzdem eben solche Konzepte, solche rechtspopulistischen Konzepte attraktiv finden?
Naja, das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Aber wir haben ja den Brexit, da gibt es ja auch Daten dazu, die müssten ja eigentlich auch eine eindeutige Sprache sprechen, oder?
Ja, ich kenne jetzt keine aktuellen Umfragen aus Großbritannien, aber die Vermutung liegt ja nahe, dass der Brexit momentan mutmaßlich keine Mehrheit mehr bekäme. Und wenn ich das richtig überreiße, ich bin ja jetzt kein Experte in der Diskussion des Meinungsbildes in Großbritannien.
Aber auch hierzulande müsste es ja das Meinungsbild eigentlich prägen.
Aber naja, das ist aber genau der Punkt. Ne? Also wir haben tatsächlich, als Alice Weidel den Brexit als eine gute Idee auch für die Bundesrepublik bezeichnet hat, haben wir einfach mal diese Annahmen aus Großbritannien übertragen, was dabei rauskommt. Und das ist einfach eine Katastrophe für den Wirtschaftsstandort, um es mal ganz simpel zu machen. Ja. Und
da Katastrophe heißt?
Also wir würden über 5% an BIP verlieren. Wir würden in 5 Jahren fast 690 Milliarden Euro an Wohlstand verlieren. 2,5 Millionen Arbeitsplätze würden auf dem Spiel stehen. So, diese Zahlen sind auch in den Medien auf und runter gelaufen. Die sind in Bundestagsdebatten verwendet worden und, und. Und die Leute hat es trotzdem nicht abgehalten, AfD zu wählen. Und ich glaube, da ist der Punkt, weil die vermeintlich erstmal einfache Lösung, also das, was Herr Hagelücken ja auch, wie ich finde, völlig zu Recht, dieses Nein, wir wollen es anders haben, benannt, das kann man ja noch ergänzen über so eine Komponente, ja, eben wir gegen die da oben. Also das ist ja auch übrigens etwas, womit Donald Trump in den USA sehr erfolgreich Wahlkampf gemacht hat, wobei eben Immobilienmilliardäre in den USA wahrscheinlich tendenziell auch eher zum Establishment gehören. Aber meine Erfahrung ist gewesen, dass man mit diesen harten statistischen Fakten und auch mit dem Hinweis auf die Inkonsistenzen im wirtschaftspolitischen Programm der AfD, dass sie damit kaum jemanden überzeugt bekommen. Das ist ein großes Problem und meine Erklärung ist dafür, und das war das, was ich versuchte am Anfang zu sagen, dass da andere emotionale Triebkräfte dahinter sind, die sich eben nicht allein in ökonomischen Folgen auswirken.
Ich finde, Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort gerade gesagt. Also die inszenieren sich so als wir, die kleinen Männer und Frauen sozusagen, gegen die da oben. Aber wenn man sich die tatsächliche Politik, die sie machen wollen, mal anschaut, dann ist es ja eigentlich genau das Gegenteil davon, oder?
Also wenn man sich das Bundestagsprogramm anguckt, ne, auch das ist ja vorhin schon der Hinweis, kam ja auf die Rentenpolitik. Ne, also die haben auf der einen Seite Einnahmen massiv runter und Ausgaben massiv rauf. Und es passt nicht zusammen.
Ja. Aber würden die Leute, die jetzt glauben, dass die Partei für sie eine Lösung bietet, denn zumindest ein Stück weit auch davon profitieren oder eher nicht?
Naja, es ist die Frage, wer sie wählt. Ne? Also was man dabei auch gucken muss, die AfD wird aus der Mitte der Gesellschaft gewählt. Also sie hat sich über die Jahre ein bisschen prekarisiert. Sie ist eigentlich mal gestartet als eine westdeutsche Volkswirtschaftsprofessorenpartei. Das ist tatsächlich eine Partei der Besserverdiener gewesen. Und sie haben sich über die Zeit prekarisiert, also mittlerweile bei der Bundestagswahl, glaube ich, 40% der Arbeiter haben AfD gewählt, wobei man nicht übersehen darf, wir haben halt im Elektorat kaum mehr Arbeiter. Ne? Das sind ungefähr noch 10% der Wählerinnen und Wähler, die dieser Klasse angehören. Aber in der Tat ist es so, die Steuerpläne der AfD kommen deutlich überdurchschnittlich besser verdienen zugute. Also da haben Menschen mit geringen Einkommen fast gar nichts von, während eben Leute mit hohen Einkommen da sehr viel von hätten. Also da hat sich die AfD auch jenseits der FDP bewegt.
Und das ist eigentlich auch was, Herr Kurz, was die Rechtspopulisten weltweit verbindet, oder? Diese Art der Steuerpolitik auch.
Ja, es kommt ja schon sehr stark darauf an, wie das Gesamtprogramm aussieht. Also man kann es jetzt nicht nur an der Steuerpolitik festmachen. Es gibt gute Gründe dafür, das Ausmaß der Staatstätigkeit für problematisch zu halten in der Gesamtheit und damit eben auch die Steuerlast für problematisch zu halten. Also dafür Kürzungen anzutreten, das ist jetzt nicht per se rechtspopulistisch. Was aber auf jeden Fall diese populistischen Parteien, und zwar links wie rechts, gemein haben, ist, dass sie eine neue Form des Autoritarismus an die Stelle der bestehenden Verhältnisse setzen. Also irgendjemand, der dann eben sagt, wo es lang geht. Und das ist dann typischerweise in der Wirtschaftspolitik eine sehr interventionistische Politik. Und Interventionismus bedeutet immer, wir nehmen die beiden wichtigsten Kontrollmechanismen aus dem Spiel. Das ist zum einen der Wettbewerb im marktwirtschaftlichen System, der die Akteure dort einhegt. Und im politischen System sind es demokratische Entscheidungen. Wenn ich jetzt aber immer interventionistischer agiere, dann bekommt die Bürokratie, die ich damit beauftrage, natürlich einen enormen Machtzuwachs und der kann durch gar nichts mehr eingehegt werden. Weder durch den Markt, dem ist er ja enthoben, noch durch demokratische Abstimmungen, weil es viel zu undurchsichtig ist, die Entscheidungen viel zu kleinteilig sind, das können auch keine Parlamentarier mehr überblicken. Und von daher baut man dann eben ja eine neue Elite sozusagen an die Stelle der bisherigen Prozesse. Das ist aber leider auch ein Phänomen, in das wir jetzt auch schon hereinschlittern, auch wenn gar keine populistischen Parteien an der Macht sind. Denn auch die etablierten Parteien vertreten ja hier keine, zumindest in der Breite, keine lupenreinen marktwirtschaftlichen Parteiprogramme, sondern was wir eben beobachten, schon seit einigen Jahren, spätestens seit der Pandemie, aber auch schon davor, ist, dass sich auch die EU-Ebene beispielsweise immer interventionistischer aufstellt. Sie war ja lange Zeit ein Marktöffner, ein Vorantreiber für mehr Wettbewerb in der Europäischen Union. Und sie ist durch die vergangene Kommission, auch die jetzige, ziemlich interventionistisch geworden.
Aber jetzt sind wir beim ganz entscheidenden Punkt. Sie alle haben gesagt, langfristig schaden Rechtspopulisten einem Land, auch mit ihren wirtschaftspolitischen Konzepten. Und sie alle profitieren davon, unter anderem, dass ein Land vermeintlich nicht gut dasteht, die Wirtschaft zum Beispiel schwächelt. Also muss es ja darum gehen, die Wirtschaft zu stärken, den Menschen wieder zu sagen, das Erfolgsversprechen der Globalisierung funktioniert für euch. Und die entscheidende Frage ist doch dann, wie schafft man das? Weil nur dann, wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man den Rechtspopulisten ja sozusagen auch den Nährboden entziehen, oder?
Ja, ich glaube, es geht eben darum, um den einen Punkt, den wir vorhin schon hatten, die Frage, wie man dieses Modell eben so auch umsetzt, also das Globalisierungsmodell, dass die breite Masse auch der Arbeitnehmer, auch beispielsweise in der Industrie oder an anderen Punkten, das Gefühl hat, dass sie davon stark profitiert. Das heißt also, wenn beispielsweise Jobs wegfallen, wie sie in Amerika in den Nullerjahren durch die chinesischen Billigimporte weggefallen sind,
und
dann müssen wir sich darum kümmern. Wie sie bei uns gerade wegfallen, das hat noch andere teilweise Gründe, aber wie auch immer muss man sich darum kümmern, dass es eine für diese Leute andere Perspektiven gibt, eben durch Weiterqualifizierung und andere Dinge in Jobs, die auch was bringen und die jetzt nicht so irgendwelche B-Service-Jobs sind. Und das ist etwas, was in vielen Ländern aus meiner Sicht eben zu wenig passiert ist, dass man sich um die Leute gekümmert hat. Also das war in Amerika beispielsweise eine klare Sache. Da sollte es halt irgendwie der Markt dann mehr oder weniger richten. Und das Zweite ist eben auch, wenn wir uns die Einkommensverteilung anschauen, da geht es schon darum, aus meiner Sicht, wir reden jetzt in Deutschland lange darum, dass es beispielsweise eine Reform von Steuern und Abgaben für die sogenannte arbeitende Mitte geben sollte, auch teilweise für Geringverdiener. Da passiert eigentlich sehr wenig und gleichzeitig gäbe es aus meiner Sicht jedenfalls auch Möglichkeiten, um das refinanzieren. Das passiert nicht. Und ich glaube eben, wir müssen dieses Modell auch verändern. Man muss natürlich bei der Gelegenheit, und das ist noch ein Grund dafür, da einiges zu tun, dass man sich anschaut, was wir für Jahre gerade erlebt haben. Es ist ja so, dass in den 2010er Jahren gab es in Deutschland einen Reallohnzuwachs von mehr als 10% und die letzten Jahre waren einfach für die Leute sehr schlecht. Erst kam die Pandemie, dann kam die Inflation. Beides Schocks von außen, für die die jeweiligen Bundesregierungen wenig tun könnten. Auch natürlich der Wegfall des russischen Gases, des billigen russischen Gases, was das deutsche Industriemodell in Frage stellt. Das sind alles so Faktoren von außen. Das war einfach für die Leute schlecht, was das Einkommen angeht. Und das ist natürlich etwas, von dem eine Partei, die eben sagt, wie schon richtig der Herr Bergmann natürlich auch gesagt hat, die Eliten, die bringen es nicht, die machen es falsch, die machen das Falsche für euch, die profitieren natürlich besonders stark in so einer Phase, weswegen es ganz wichtig ist, dass die deutsche Wirtschaft jetzt die nächsten Jahre ins Laufen kommt. Das wird für die Wahl 2029 aus meiner Sicht auch sehr entscheidend sein, aber verbunden eben damit finanzielle Besserstellung beim Einkommen für eine breite Mehrheit.
Ja, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht diese Schwarz-Weiß-Debatten führen, weil die am Ende nur diese Polarisierung verstärken. Die Inflationsschübe, die wir in der Europäischen Union gesehen haben, die waren zu einem erheblichen Teil schon durch die Geldpolitik verursacht in Kombination mit der Finanzpolitik. Und das ist dann durch die Energiekrise noch akzentuiert worden. Aber wir haben dort praktisch lehrbuchhaft gesehen, was passiert, wenn man massive Staatsdefizite über die Notenpresse finanziert. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Diskussion genauso führt. Wenn man sagt, das war alles nur ein exogenes Ereignis, dann greift das eben zu kurz und das untergräbt am Ende dann auch das, was man so landläufig das Elitenvertrauen nennt und auch eben das Vertrauen in die Institutionen. Das ist schon sehr wichtig. Also in dem Moment, wo das Vertrauen in die Institutionen schwindet, haben wir natürlich riesige Probleme an allen Ecken und Enden. Und auch diese Erzählung, die Reichen zahlen keine Steuern, das mag anekdotische Fälle geben, aber das ist eben nicht belastbar, sondern im Wesentlichen tragen die sogenannten starken Schultern eben einen Großteil der Einkommensteuern. Wenn man es anders darstellt, dann würde ich mal sagen, hat man eher genau dieser polarisierenden Debatte weiteren Vorschub geleistet.
Also dem würde ich in beiden Fällen gern widersprechen. Das erste ist, glaube ich, wenn wir uns angeschaut haben, also die Frage der Inflation, es wurde die ganzen 2010er Jahre behauptet, dass die Politik der Europäischen Zentralbank zu einem starken Inflationsschub führen würde. Zudem ist es in den 2010er Jahren überhaupt nicht gekommen und das ging erst richtig los nach der Pandemie, dann mit den Spätfolgen
natürlich. Nein, es ging vor der Pandemie. Es ging vor der Pandemie los.
Kaum.
Es ging vor der Energiekrise.
Also richtig
vor der
ging Energiekrise, es nicht los. Genau. Über 10% ging es mit der Energiekrise 2022 über 10%.
Nein, vor der Energiekrise, das ist eben wichtig. Es hat mit der Pandemie zu tun, mit den hohen Defiziten
das hatte ich ja gesagt.
Während der Pandemie. Genau. Ich glaube, wir halten einfach mal fest, dass die Inflation für viele eben ein ganz einschneidendes Erlebnis war und auch schon was, was eben auch politische Einstellungen und Präferenzen mitgeprägt hat. Oder auch das Erleben, ich kann mir nichts mehr leisten, ich fühle mich ungerecht behandelt. Das wurde durch diese stark steigende Inflation schon, ich sag mal, getriggert auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da sind Sie sich einig.
Ja, ja, absolut. Mhm. Nur entscheidend ist eben, dass man da eine Debatte führt, die die verschiedenen Faktoren, die zu diesem Inflationsschub geführt haben, eben auch aufblättert. Und da haben sich einige einen viel zu schlanken Fuß gemacht, auch in den Instanzen der Notenbanken, dass sie es anfänglich alles nur auf die Energiekrise geschoben haben. Und das ist eben nicht richtig. Und dann hat man den Punkt, dass man sagen kann, also die auch überzogene Kritik dann, hat dann schon immer einen wahren Kern und das nährt dann auch diese populistischen Erzählungen, weil dann diese wahren Kerne wiederum völlig überzogen werden.
Wobei ich glaube, das ist ja zum Teil jetzt, verzeihen Sie mir das, eine ökonomische Feinschmecker-Debatte, wo ich Zweifel dran habe, ob das die Breite der Bevölkerung so erreicht. Und Frau Hensoldt hatte ja danach gefragt, was kann man denn da eigentlich politisch tun? Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland eben eine sehr schwarze Brille auf der Nase haben und gerne vor allem die schlechten Geschichten weitererzählen. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, auch wobei das als Proxy immer sehr schwierig ist, weil die AfD auch im Westen gewählt wird. Aber wenn man da jetzt mal in der Diskussion ansetzt, eben der Osten ist halt jetzt in erster Ableitung blau, dann hört man dort immer wieder die Wiedervereinigung schwierig und dann kommt das Argument mit den bis heute niedrigeren Löhnen und den niedrigeren Renten, was übrigens bei den Frauen wegen der höheren erwerbstätigen Quote in der DDR nicht stimmt. Und die ganzen anderen Vorteile, die also das, was in den letzten 35 Jahren dort in Ostdeutschland besser geworden ist, das wird eben nicht erzählt. Also, dass wenn Sie anfangen, eben Einkommen beispielsweise Kaufkraft zu bereinigen, stehen ostdeutschen Bundesländer deutlich besser da. Also ein Polizeibeamter kann halt in München oder Stuttgart auch nicht mehr wohnen. Ja. Das fällt aber alles immer unter den Tisch. Und da habe ich den Eindruck, dass es politisch dann auch extrem schwierig ist, eben mit so Erfolgserzählungen anzusetzen. Und wenn wir jetzt auch noch mal sagen sollen, dass die Globalisierung wirklich ein Riesenerfolg war, was sie unterm Strich gerade ökonomisch gewesen ist, aber das ist halt eben den Facharbeiter, der gerade dabei ist, seinen Job zu verlieren, das wird den halt in dem Moment kaum erreichen. Also das hat auch ein bisschen was mit Stimmung und mit Debattenkultur in diesem Land zu tun. Und die scheint mir in den letzten Jahren noch verfehlter gewesen zu sein als die Notenpolitik von Zentralbankern.
Ja gut, das liegt aber in der Natur der Sache, dass die Erfolge der Globalisierung wie generell die Erfolge des marktwirtschaftlichen Systems für die Leute deshalb so wenig greifbar sind, weil sie das alles für selbstverständlich halten.
Absolut.
Ja, absolut. Und deshalb, ne, da ist eben kein zentraler Akteur, der das irgendwie steuert und bei dem man sich dafür bedanken kann. Und gerade was die Globalisierungseffekte angeht, die sind natürlich für die breite Masse der Konsumenten viel, viel wichtiger als für die oberen 10.000. Die unteren Einkommensgruppen haben einen viel größeren Anteil an international gehandelten Gütern als die Besserverdienenden. Und deshalb kommen ihnen eben auch maßgeblich auf der Konsumentenseite die entsprechenden Vorteile der internationalen Spezialisierung zugute. Das sehen die Leute nicht, die halten es für selbstverständlich, dass sie im Supermarkt günstige Produkte haben, dass die Elektronik immer günstiger wird und dergleichen. Ich sag mal so, ein Handy made in Germany wäre ein absolutes Luxusprodukt.
Aber und da muss man doch sagen, wenn das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja völlig richtig, beispielsweise was die Konsumdinge betrifft. Ich glaube, wenn wir mal alle, die wir in der öffentlichen Debatte sozusagen beruflich mitmischen, ob das jetzt Politiker sind oder Forscher oder Journalisten, uns an die eigene Nase fassen, dann glaube ich, haben wir, was die Abwehr dieser Mythen und Scheinerzählungen der Rechtspopulisten auf wirtschaftlicher Weise betrifft, eigentlich einen Job zu machen, den wir, vielleicht kann man das auch so sagen, es interessiert die Leute nicht, dass der Brexit eine Katastrophe ist, vielleicht haben wir es einfach auch noch nicht gut genug erklärt. Und auch das gilt natürlich auch für die politischen Parteien.
Und eigentlich,
das ist einfach eine Aufgabe.
Eigentlich machen ja viele in Deutschland gerade das Gegenteil, also zum Beispiel auch aus der Wirtschaft. Es wird schon sehr viel auch geklagt und kritisiert und die guten Dinge, die auch passieren, die werden eben gar nicht thematisiert.
Ich glaube auch und ich finde zum Beispiel, dass aus der Wirtschaft teilweise auch so ein Untergangssound kommt, also es geht alles den Bach runter. Das bedient natürlich in gewisser Weise nur eine Partei, die eben sagt, die Eliten können es nicht und es geht alles den Bach runter. Ich finde, wenn man sagt, es ist und auch zu Recht kritisiert, was wirtschaftspolitisch die letzten Jahre teilweise schlecht gelaufen ist, ist es schon wichtig, im selben Atemzug zu sagen, aber diejenigen, die jetzt politisch profitieren, wir müssen mal darüber reden, was die eigentlich wirtschaftlich schlecht machen. Das hätte ich mir zum Beispiel jetzt auch in den Debatten letztes Jahr von verschiedenen Wirtschaftsverbänden stärker gewünscht.
Aber um Reformen werden wir trotzdem nicht herumkommen. wenn wir sagen, den Rechtspopulisten sollten die Regierungen das Wasser abgraben, die im Moment das Sagen haben, in welche Richtung muss es dann gehen? Da haben Sie ja schon jetzt sehr unterschiedliche Meinungen. Herr Kurz sagt, man muss mehr auf den Markt setzen. Herr Hagelücken sieht den Staat mehr gefordert. Also was denn nun? Was sollte diese Regierung jetzt vielleicht auch möglichst schnell angehen? Herr Bergmann, vielleicht nehmen Sie mal die Mittlerrolle ein.
Also es gibt da keine wirklich so ganz einfache Antwort drauf. Das ist ein Mittelweg. Also das, was man nur dazu sagen kann, ist, dass Sozialpolitik gegen die AfD nicht hilft. Und zwar, weil die AfD-Anhänger sehr stabil jede Form von Sozialpolitik, als deren Adressat sie sich auch nicht empfinden, was natürlich auch nicht stimmt, ablehnen. Und zwar, weil sie den Eindruck haben, dass sie illegitimen Empfängern zugutekommt. Und wenn sie sich die Muster angucken, wo Rechtspopulisten europaweit, aber jetzt mittlerweile auch in der Bundesrepublik gewählt wird, dann sind das die sich demografisch entleerenden ländlichen Räume. Also das, was wir in Ostdeutschland haben, dort haben wir Gebiete mit einem großen Überhang an schlecht ausgebildeten jungen Männern. Das ist europaweit, in der Ausprägung ist das wirklich einzigartig. Und das, was sie da machen müssen, ist einfach, also wir haben das mal auf diese Formel gebracht, eben statt nachsorgenden Sozialstaat, vorsorgenden Investitionsstaat. Man muss halt zusehen, dass man so investiert bekommt in Straßen, in Brücken, in Infrastruktur, in Digitalisierung, aber auch verbunden mit einer klugen Industriepolitik, dass man versucht, eben diesen Wirtschaftsstandort Deutschland, der von seiner Industrie in weiten Teilen noch lebt, die übrigens auch oft auf dem Land angesiedelt ist, die sogenannten Hidden Champions, dass man das erhält. Das ist das Konzept. Das ist extrem mühselig. Also wenn wir natürlich auch jetzt eins der wichtigsten Themen, das wissen wir aus den Unternehmensbefragungen, ist das Stichwort Bürokratieabbau. Ich möchte jetzt gar nicht Lieferkettengesetz auf nationaler und EU-Ebene dabei nennen. Aber da ist natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel schiefgelaufen. Nur, wenn man dann konkret sagt, okay, was müsste denn jetzt konkret geändert werden, dann wird es eben sehr, sehr kleinteilig und dann ist Politik eben auch, wie Max Weber sagte, das Bohren von harten Brettern mit Nachhaltigkeit und Augenmaß zugleich. Und da gibt es eben keine einfachen Lösungen, leider Gottes. Und das ist eben im Mehrebenensystem, also zwischen Stadt, Land und Bund, dann auch nochmal etwas komplizierter. Insofern verfangen eben auch diese einfachen Parolen oft, also vielleicht den letzten Satz noch, ist es eben auch wahnsinnig schwierig, gegen Politiker im Wahlkampf zu bestehen, die halt für sich irgendwelche Argumente in Anspruch nehmen können, also die dann beispielsweise mit der EU-Zuwanderungspolitik Wahlkampf machen auf kommunaler Ebene. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber die Wähler nehmen es eben trotzdem ab. Das ist schon verdammt schwierig. Insofern würde ich da gerne an Herrn Hagelücken anschließen. Da haben wir als diejenigen, die in der öffentlichen Debatte stehen, sei es eben als Wissenschaftler, als Kommunikatoren oder als Journalisten oder auch dann eben Politiker, da wünschte ich mir dann auch manchmal etwas mehr Nachsicht mit den handelnden Personen.
Ich würde zum Schluss gerne noch mal was Positives sagen. Wir haben ja auch schon zu Recht, glaube ich, von Herrn Bergmann gehört, dass die Deutschen immer die schwarze Brille aufhaben. Ein Punkt, den Sie ja angesprochen hatten, war die Infrastruktur beispielsweise. Und bei aller Kritik muss man sagen, dass diese Bundesregierung jetzt die Chance ergreift, mit dem großen Infrastrukturpaket die Infrastruktur in Deutschland zu verbessern, Straßen, Bildung und andere Dinge. Da kann man im Detail einiges kritisieren, wie sie es machen und ob sie Etatlöcher stopfen. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Schritt, der aus meiner Sicht überfällig wäre. Und die zweite Frage ist doch schon aus meiner Sicht vor der Wahl 2029, ob es dann nicht ein wirklich voluminöses Signal der finanziellen Besserstellung bei Steuern und Abgaben für die Mitte braucht. Das wäre schon was, was diese schlechte Stimmung der letzten Jahre, die sich eben auch teilweise mit Inflation und Einkommensfluss zu tun hatte, verändern könnte. Also ich glaube, es gibt schon auch, abgesehen von dem völlig richtigen Bohren dicker Bretter, Dinge, die mit einer gewissen symbolhaften Wucht ankommen könnten und die Stimmung in diesem Land verändern könnten.
Nicht nur die Stimmung bei den Menschen ist ja schlecht, sondern auch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und lange haben sich die ja in Deutschland schon vom Rechtspopulismus deutlich distanziert. Ist da im Moment so ein bisschen auch was im Bröckeln, eben weil so viele so unzufrieden sind mit der aktuellen Politik?
Also mit der Berliner Brille, und wir haben ja auch dazu geforscht, zur Haltung der verfassten Wirtschaft und von Unternehmen zur AfD. Also ich sehe da ehrlich gesagt nichts bröckeln, weil die Brandmauer wird sich jetzt nicht daran entscheiden, ob auf einer Veranstaltung von einem Verband AfD-Vertreter rumlaufen oder nicht. Und das ist auch eine Debatte, die momentan mit einer sehr stark moralischen Elle ausgemessen wird, die ist moralisch erhaben und intellektuell sehr bequem, aber führt halt nicht weiter. Aber das ist ein bisschen das Problem in der gesamten Debatte.
Aber dass sich manche Unternehmer doch von der Wirtschaftspolitik aller AfD was erhoffen, das sehen Sie nicht?
Nein, wir haben da eine große Unternehmensbefragung zu gemacht. Wir sehen das nicht. Die Ablehnung ist vollumfänglich, mehr oder weniger. Und selbst weil sie finden ja durchaus im Programm der AfD Punkte, die man für sich genommen auch als sinnvoll betrachten kann. Das ist halt am Ende, da hat der Herr Kurz völlig zu Recht darauf hingewiesen, wo die gestartet sind. Das ist eine liberale bis libertäre Partei und die ist auch in der Programmatik bei allen Widersprüchlichkeiten bis heute in großen Teilen geblieben. Aber es traut offenbar niemand der AfD zu, dass sie in der Lage wäre, das umzusetzen. Das ist dann auch der Unterschied zwischen einer Programm, also ist eigentlich die AfD eine Programmpartei? Fragezeichen, wahrscheinlich nein. Und das ist übrigens etwas, was Ihnen ja auch AfD-Vertreter unter der Hand sagen, wenn man mit denen spricht oder was mir Journalisten erzählen, die sich um die AfD kümmern, die sagen, wenn wir erstmal regieren irgendwo, wir haben überhaupt nicht die Leute, die das können. Also das ist auch nochmal so eine Dimension in der Diskussion.
Das war das Forum in SWR Kultur. Es diskutierten Dr. Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Alexander Hagelüken von der Süddeutschen Zeitung und Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.